NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Jürgen Hanefeld. Guten Abend. Die Themen: Debatte um Wulff, der Präsident und die Pressefreiheit. Arbeitsmarkt im Allzeithoch. Dazu auch unser Kommentar. Der neue EZB-Chefvolkswirt kommt aus Belgien. Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern. Beginn der Vorwahlen in den USA und ein Popsänger will Präsident werden, und zwar im Senegal. In Deutschland heißt der Präsident Christian Wulff. Noch jedenfalls, denn viele Beobachter rechnen bereits mit seinem Rücktritt in Bälde. Der Grund: aus der Affäre um den Privatkredit für sein privates Haus sind inzwischen Zweifel an der Verfassungstreue des Bundespräsidenten erwachsen. Die Pressefreiheit sei tangiert, wenn ein Mann in dieser Position versucht, die freie Berichterstattung zu verhindern, so der Tenor der Kritik. Während der Betroffene schweigt, geht die Debatte um ihn und sein Amt munter weiter. Georg Schwarte aus Berlin.
Jetzt auch das noch. Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft nach einer Anzeige gegen Bundespräsident Wulff den Anfangsverdacht der Nötigung. Ulrich Maurer von der Linkspartei fehlen am Mittag allmählich die Worte.
Das ist alles unwürdig und eigentlich ist er nicht mehr zu halten in diesem Amt. Wer soll ihn noch ernst nehmen?
Und immer neue Details. Jetzt berichtet die Tageszeitung Die Welt, Wulff habe schon einmal im Sommer 2011 versucht, einen Bericht damals über die Halbschwester des Bundespräsidenten zu verhindern, dem Redakteur persönlich mit Konsequenzen gedroht. Bei der SPD Fassungslosigkeit.
Ich habe schon den Eindruck, dass Herr Wulff leider, wie ich sagen muss, ganz offenkundig nicht die persönliche und die politische Reife hat, die man benötigt, um ein solches Amt, wie er es gerade innehat, bekleiden und nicht nur bekleiden, sondern auch ausfüllen zu können.
Sagt Sebastian Edati. Sein Fraktionsgeschäftsführer Oppermann wird deutlicher. Die Schonfrist für Wulff gehe zu Ende. Er könne sein Präsidentenamt nicht mehr unbefangen ausüben. Kein Bundespräsident stehe über Recht und Gesetz.
Ein Präsident, der Journalisten unter Druck setzt, um eine freie und kritische Berichterstattung zu verhindern, handelt absolut unangemessen. Und da kann auch die Bundeskanzlerin nicht länger zuschauen und schweigen.
Aber die Bundeskanzlerin schweigt bis zur Stunde. Bei der FDP immerhin noch eine Art hoffnungsvolle Solidarität mit Christian Wulff, vorgetragen vom designierten Generalsekretär Patrick Döring.
Alle Irritationen kann nur der Bundespräsident selbst ausräumen und ich gehe auch davon aus, dass er das tun wird.
Doch der Bundespräsident schweigt. Am Vormittag schickt das Präsidialamt die Terminliste der nächsten Tage. Empfang der Sternsinger am Freitag, Empfang des diplomatischen Korps am 10. Januar. Klingt nach Routine, wo doch längst keine Routine mehr ist.
Dass ein Bundespräsident so handelt, irritiert mich dann doch massiv und macht mir ein bisschen Angst vor den Diskussionen, die vielleicht in den nächsten Wochen noch kommen.
Sagt FDP-Vize Holger Zastrow, der den Drohanruf Wulffs auf der Mailbox eines Chefredakteurs mit der Größe eines Bundespräsidenten nicht vereinbaren kann. Bei der Union auf Bundesebene laute Schweigen. Allein CDU-Generalsekretär Gröhe erklärt, Wulff habe sich für seine Mailbox-Nachricht entschuldigt. Das sollte jetzt respektiert werden. Ansonsten keine Hilfe für den Bundespräsidenten, Arbeitsministerin von der Leyen, am Vormittag schmallippig.
Das kommentiere ich nicht.
In Niedersachsen, dem CDU-Heimatverband, erste Absetzbewegungen. Fraktionsvize Klare sagt, die Rückmeldungen der Basis durchweg negativ. Totale Aufklärung tue Not, um das Amt des Bundespräsidenten nicht zu beschädigen. Der Drohanruf Wulffs auf die Mailbox des Bild-Chefredakteurs, FDP-Vize Homburger, bilanziert frustriert.
Da glaube ich, das weiß er selber, dass er da nicht klug agiert hat.
Dass jetzt auch Boris Becker via Twitter dem Bundespräsidenten erklärt, man lege sich nicht mit der Bild an oder man gewinnt Wimbledon. Symptomatisch für die traurige Lage von Christian Wulff.
Aus Berlin berichtete Georg Schwarte. Wer nur die blanken Zahlen betrachtet, der ist beeindruckt. Noch nie seit der Wiedervereinigung waren so viele Deutsche in Lohn und Brot wie im vergangenen Jahr. Mehr als 41 Millionen Menschen hatten einen Job, wenn auch nicht unbedingt den, den sie sich wünschten. Teilzeit und befristete Tätigkeiten prägen das Bild. Dennoch gab es heute in Berlin zufriedene Gesichter bei der Präsentation der Arbeitsmarktdaten 2011. Anja Günther war dabei.
2011 war ein gutes Jahr für den Arbeitsmarkt. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen jedenfalls findet die Daten erfreulich. Und angesichts der nach wie vor hohen wirtschaftlichen Risiken im Euroraum auch erstaunlich.
Nach wie vor sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Die Unternehmen melden, dass sie nach wie vor Aufträge haben. Die Arbeitskraftnachfrage ist in Deutschland noch einmal gestiegen im Dezember.
Üblicherweise steigt die Zahl der Arbeitslosen in den Wintermonaten. Das war auch im Dezember so, aber nicht so stark wie sonst. 2.780.000 Menschen waren ohne Job. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,6%. Im Jahresschnitt waren so wenige Menschen arbeitslos gemeldet wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit, hob hervor, dass so viele Bundesbürger eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben wie zuletzt 1993.
Man muss an der Stelle sicher sagen, dass die Qualität der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, die gewachsen ist, nicht immer die ist, die sich die Betroffenen wünschen, nicht immer in der Funktion, in der sie sich das wünschen. Aber ein Arbeit als Einstieg aus der Arbeitslosigkeit zu haben, ist sicher positiv.
Positiv ist auch, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland weit unter dem EU-Schnitt liegt. Jetzt müssten sich aber auch die Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer deutlich verbessern, meinte von der Leyen.
Unter dem Strich bin ich der Überzeugung, dass die steigende Nachfrage nicht nur nach Fachkräften, sondern insgesamt nach Arbeitskräften eine Chance für die Älteren wird. Und genau diese Chance sollten wir jetzt auch nutzen, um Fortschritte zu machen in den nächsten 20 Jahren auf dem Weg zur vollen Rente mit 67.
Dass die Arbeitslosenstatistik insgesamt ein etwas schiefes Bild zeichnet, räumte von der Leyen durchaus ein. So tauchen in der Statistik beispielsweise mehr als 100.000 Beschäftigte über 58 Jahre, die Hartz IV beziehen, nicht auf, weil sie seit über einem Jahr kein Jobangebot mehr bekommen haben. Schnell aber verwies die Ministerin darauf, dass auch diese Zahl gesunken sei. Weniger positiv als von der Leyen sieht das alles Michael Sommer, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er monierte, dass weiterhin zu viele Arbeitnehmer von ihrem Einkommen nicht leben können.
Wir haben auch sehr viel Arbeit, die einfach schlecht bezahlt wird, wo man mehr als einen Job braucht, selbst wenn sie sozialversichert angemeldet sind. Also es gibt schon viele Probleme auf dem Arbeitsmarkt, die sich hinter diesen positiven Zahlen dann leider auch verstecken.
Ministerin von der Leyen zeigte sich für das neue Jahr weiterhin optimistisch. Sollte die Weltwirtschaft 2012 nicht massiv einbrechen, werde der deutsche Arbeitsmarkt ebenso stabil bleiben wie die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch.
Anja Günther berichtete aus Berlin. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist auch das Thema unseres Kommentars. Hören Sie Peter Mücke.
Fast überall in Europa steigt die Zahl der Arbeitslosen. Vor allem die Situation der Jugendlichen ist in vielen Ländern dramatisch. Da sind die Zahlen aus Deutschland schon fast ein Wunder. Trotz Euro-Krise und weltweiter Unsicherheit, der deutsche Arbeitsmarkt ist stabil. Das gilt für das abgelaufene Jahr 2011 und mit Einschränkungen wohl auch für das vor uns liegende 2012. Dieser Erfolg ist vor allem auf einen langfristigen Wandel des deutschen Arbeitsmarktes zurückzuführen. Er begann mit der viel gescholtenen Agenda 2010. Der rot-grünen Bundesregierung wurde fortgesetzt mit der Verlängerung der Kurzarbeiterregelungen zu Zeiten der Großen Koalition und selbst die sonst so orientierungslose schwarz-gelbe Regierung ist diesen Weg weitergegangen. Der Erfolg gibt diesem Weg recht. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland in Lohn und Brot. Seit 20 Jahren war die Zahl der Arbeitslosen nicht mehr so niedrig und noch immer suchen Unternehmen händeringend Fachkräfte in so unterschiedlichen Bereichen wie Maschinenbau, Gesundheit und Energie. Bei allem Erfolg darf man jedoch nicht die Konsequenzen übersehen. Beim Weg in die richtige Richtung drohen auch viele auf der Strecke zu bleiben. Wer keine oder nur eine schlechte Ausbildung hat, der hat immer weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und wer einen Job im Niedriglohnsektor oder manchen Bereichen der Leiharbeit hat, der kann noch lange nicht von seiner Arbeit leben. Hier sind jetzt alle gefordert. Politik, Unternehmen und Gewerkschaften. Keiner kann ein Interesse daran haben, dass im großen Stil Geschäftsmodelle darauf basieren, dass ein Vollzeitarbeitnehmer noch Steuergeld vom Amt braucht, um über die Runden zu kommen. Auch die deutschen Unternehmen nicht, denn Firmen aus dem Ausland werden auch in Zukunft immer noch billiger sein können als der niedrigste deutsche Dumpinglohn. Die Antwort heißt Lohnuntergrenze. Ob nun branchenspezifisch, regional gestaffelt oder flächendeckend bundesweit, das ist eine parteipolitische Frage, die vor allem die nächste Bundesregierung beantworten muss. Wie auch immer geartete Mindestlöhne werden inzwischen auch von immer mehr Arbeitgebern unterstützt. Und auch die meisten Politiker haben das inzwischen eingesehen, außer einige in der FDP. Die niedrigen Löhne von heute produzieren Altersarmut von morgen, die sich Deutschland nicht leisten darf und leisten kann. Jetzt sind Tarifparteien und Politik gefordert, eine Antwort zu finden, ohne den Arbeitsmarkterfolgsweg zu verlassen.
Die beste Arbeitsmarktbilanz seit 20 Jahren, der Kommentar dazu von Peter Mücke. Wie schon gehört, sind solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen, auch weil die Konjunktur keineswegs ungefährdet läuft. Im Gegenteil, meint das Institut für Makroökonomie, das den Gewerkschaften nahesteht. Das IMK fordert deshalb zum Beispiel konkrete Maßnahmen zur Stützung der Binnennachfrage. Im Klartext mehr Kaufkraft für Arbeitnehmer. Arne Meyer über den heute vorgestellten Wirtschaftsausblick des IMK.
Das neue Jahr ist gerade mal 3 Tage alt, trotzdem weiß Gustav Horn schon jetzt, 2012 wird historisch. Denn in diesem Jahr entscheidet sich nach Meinung des Direktors des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, endgültig, ob es den Euro-Staaten gelingen wird, die Gemeinschaftswährung zu stabilisieren.
Daran entscheidet sich alles, einschließlich auch der konjunkturellen Aussichten, die dieses Mal im hohen Grade von den wirtschaftspolitischen Entscheidungen abhängig sind.
Und die waren bisher, so Horn, weiter unzureichend. Zum Beispiel die Beschlüsse des EU-Gipfels Anfang Dezember. Weil es nach wie vor, Zitat, keine überzeugende Perspektive für eine Bewältigung der Krise gibt. So bremse der bisher vereinbarte und bekräftigte massive Sparkurs in immer mehr europäischen Ländern dort die Konjunktur aus. Die Euro-Staaten werden deshalb 2012 in die Rezession schlittern, ist Horn überzeugt.
Deutschland geht vor diesem Hintergrund schwierigen Zeiten entgegen. 42% unserer Exporte gehen in den übrigen Euroraum. Und wenn dieser Euroraum in einer Rezession ist, dann ist das Umfeld für die deutschen Exporte eben sehr schlecht.
Allerdings hat sich ebenfalls heute ein Ökonom von besonderem Gewicht mit einer anderen Meinung an die Öffentlichkeit gewagt. Wolfgang Franz, Vorsitzender des Sachverständigenrates. Und der wiederum berät immerhin die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen.
Ich warne ja davor, eine Rezession herbeizureden. Aber Fakt ist, dass wir alle erwarten, dass in diesem Jahr wir eine merkliche Konjunkturabschwächung bekommen, wo wir mit einer Wachstumsrate von nur ungefähr um 0,5% schwanken.
Das IMK erwartet im Gegensatz dazu ein Minus des Bruttoinlandsprodukts von 0,1%. Das würde, so IMK-Direktor Horn, einer Stagnation entsprechen. Bei einem noch schlechteren Verlauf der Konjunktur wären auch minus 1,5% denkbar. Um das zu verhindern, schlägt das Institut ein Maßnahmenpaket vor. Erstens, die Europäische Zentralbank muss noch umfangreicher Staatsanleihen kaufen als bisher. Zweitens, ein europäischer Währungsfonds sollte sich darum bemühen, die großen Unterschiede im Euroraum mit Blick auf die Leistungsbilanz in Ordnung zu bringen und zu überwachen. In den vergangenen Jahrzehnten hätten sich viele Staaten und Privathaushalte verschuldet, um unsere Produkte zu kaufen. Sollte Deutschland so weiter große Überschüsse anhäufen, wären auch Sanktionen denkbar, meint Gustav Horn.
Für Deutschland könnte die Sanktion darin bestehen, dass sie einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Europäischen Währungsfonds leisten müssen.
Außerdem spricht sich das IMK für höhere Löhne aus, um die Binnenkonjunktur zu stützen. Zudem ist seiner Meinung nach eine Neuauflage von Konjunkturprogrammen notwendig. In welchem Umfang liest das Institut offen? Klarer ist aber die Finanzierung. Höhere Steuern könnten die Lösung sein, so Achim Truger vom IMK.
Insbesondere die für sehr hohe Einkommen, das heißt Spitzensteuersatz und darüber, eine direkte Vermögensteuer wieder und eine Finanztransaktionssteuer.
Trotz der Unsicherheiten sind sich die Ökonomen in einem Punkt einig. Sofern sich die Staatsschulden und die damit verbundene Euro-Krise nicht verschärfen, bleibt der deutsche Arbeitsmarkt 2012 in erstaunlich robustem Zustand mit einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit unterhalb der 3-Millionen-Marke.
Arne Meyer aus Berlin. Überraschung in Frankfurt. Bisher war der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank immer ein Deutscher gewesen. Das sollte mit dem ehemaligen Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen auch so weitergehen. Am Nachmittag aber kam die Meldung, der neue Mann ist Belgier und heißt Peter Prath. Andreas Reuter stellt ihn vor.
Ein großer, hagerer Mann, graue Haare, dünne Brille, akkurat gestutzter Vollbart. Peter Prath war jahrelang Professor und genau so sieht er auch aus. Privat jedenfalls gibt er sich betont bescheiden.
J'aime beaucoup de lire, j'aime beaucoup de faire mon jardin et j'aime beaucoup être à la maison, je suis très peu et quand je suis, j'aime beaucoup.
Ich lese sehr gern, ich arbeite gern in meinem Garten, ich bin gern zu Hause, das bin ich nur sehr selten, aber wenn, dann mag ich das sehr gern, berichtet Peter Prath in einem Internetvideo. Peter Prath, so heißt es jetzt, sei der erste EZB-Chef-Volkswirt, der kein Deutscher ist. Doch so ganz stimmt das nicht. Sein Vater ist Belgier, doch seine Mutter stammt aus Deutschland. Aufgewachsen ist der Banker in einem kleinen Dorf bei Siegburg in Nordrhein-Westfalen. Erst mit 17 ging er nach Belgien, studierte an der Freien Universität in in Brüssel und legte dann eine steile Karriere hin. Volkswirt beim Internationalen Währungsfonds, Wirtschaftsprofessor in Brüssel, Chefökonom einer der größten Banken Belgiens, Referent von Finanzminister Didier Reinders, Direktor bei der Belgischen Nationalbank. Seit Juni dieses Jahres dann Mitglied im Direktorium der EZB. Und selbst als er diesen Posten übernahm, übte er sich noch in typisch belgischem Understatement.
Understanding the functioning of the financial system as a whole is not an easy task.
Die Funktion des Finanzsystems als Ganzes zu verstehen, ist gar nicht so einfach, so Peter Prath im Sommer. Der heute 62-Jährige hat auch als aktiver Banker häufig vor den Auswüchsen dieses Finanzsystems gewarnt. Nach der Krise von 2008 etwa beklagte er, die Mentalität vieler Spieler an den Börsen habe sich nicht wirklich verändert. Auch auf diesem Gebiet darf Peter Prath durchaus als Fachmann angesehen werden, denn noch bis 2004 hielt er regelmäßig Vorlesungen in Unternehmensethik und wusste, dass er sich etwa als belgischer Notenbanker da durchaus an die eigene Nase fassen musste. Man ist Teil des Systems, man kann nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun. Was für mich am schlimmsten ist, dass ich etliche der Probleme habe kommen sehen.
Voor een verbetering van het toezicht. Maar het was onmogelijk het systeem echt te veranderen.
Ich hatte schon Jahre vor der Krise für eine bessere Finanzaufsicht auf europäischer Ebene plädiert, sagt Peter Prath. Aber es war unmöglich, das System wirklich zu verändern.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info oder WDR 5. Es ist 18.46 Uhr, 14 Minuten vor 7. Er geht los, der Wahlzirkus in den USA. Die Frage lautet, wer unter den Republikanern am Ende des Jahres gegen Präsident Barack Obama antritt. Traditionell beginnt die Vorwahlabstimmung im Bundesstaat Iowa, und zwar heute Nacht. Anna Engelke über das Kandidatenfeld und die Favoriten.
With your help. Mit eurer Hilfe werden wir es schaffen, die Nominierung zu bekommen und der nächste Präsident der USA zu werden. Das ist Mitt Romney, der ehemalige Gouverneur des liberalen US-Bundesstaates Massachusetts. Mitt Romney dachte noch bis vor einigen Wochen, dass er im konservativen Iowa kaum Chancen hätte. Denn im Vorwahlkampf vor 4 Jahren scheiterte Romney hier grandios. Dieses Mal ist es anders. Der letzten Umfrage zufolge liegt er an der Spitze. Der 64-Jährige wirbt für sich als erfahrener Geschäftsmann. In seinen Reden greift Mitt Romney nicht mehr seine Mitbewerber an, sondern nur noch den Mann, den er gerne aus dem Weißen Haus verdrängen möchte, Barack Obama. Ich gucke mir diesen Präsidenten an und stelle fest, er hat einfach keine Ahnung, was nötig ist, um das Land wieder flott zu machen. Mitt Romney ist niemand, der die Herzen konservativer Republikaner höher schlagen lässt, aber er ist für viele der Kandidat mit den besten Chancen gegen Barack Obama, wie für diese Frau. Er kann Barack Obama schlagen und das ist das Wichtigste. In den Umfragen gleich hinter Mitt Romney liegt Ron Paul. Auch für den 76-Jährigen ist es der zweite Versuch, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Zwar hat Ron Paul eine Kernanhängerschaft von etwa 20%, aber der Rest der Republikaner hält ihn schlicht für nicht wählbar. Dazu seien seine Ansichten zu extrem. Ron Paul ist ein Marktradikaler, der so wenig Staat wie möglich möchte. Er soll sich nicht in die Wirtschaft einmischen, nicht in unser Privatleben und er soll sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen. Auf dem dritten Platz in den Umfragen liegt Rick Santorum. Der 53-Jährige hat Glück mit dem Timing. In den Umfragen ist der Erzkonservative ohne viel Geld gerade auf dem Weg nach oben und deswegen könnte Rick Santorum heute Nacht in Iowa gut abschneiden.
I didn't have the money to compete here.
Ich hatte eigentlich nicht das Geld, um hier im Wahlkampf zu bestehen. Aber wir haben es trotzdem geschafft, weil in Iowa Geld nicht das Einzige ist. Hier zählen harte Arbeit, gute Ideen, klare Prinzipien. Wie gegen Abtreibung, sowie gegen Schwule und Lesben zu sein. In dem Maße, wie Rick Santorum in den Umfragen zugelegt hat, hat Newt Gingrich in den vergangenen 2 Wochen verloren. Der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses ist mit einer Welle von negativer Wahlwerbung überzogen worden wie kein anderer Kandidat in Iowa. finanziert von einer Organisation, die den Spitzenreiter Mitt Romney unterstützt. Ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde. Diese negative Wahlwerbung hat genug Schaden angerichtet. Aber den Umfragen zufolge sind noch 41% der Wähler unentschlossen. Wer weiß, was passiert. Auf die mehr als 40% unentschiedenen Wähler hoffen auch die anderen Kandidaten, die noch im Rennen sind, aber in den Umfragen schlecht dastehen. Rick Perry und Michelle Bachmann. Ihre Chancen, unter die ersten drei in Iowa zu kommen, sind allerdings gering.
Anna Engelke aus den USA. Sie schleichen wie die Katzen um den heißen Brei, die Teilnehmer des Nahosttreffens in der jordanischen Hauptstadt Amman. Fernziel ist der Beginn einer neuen Verhandlungsrunde zwischen Israel und den Palästinensern. Doch solange Israel weiterhin Siedlungen auf besetztem Gebiet baut und sich die Hamas jeder Lösung verweigert, stehen die Chancen für einen Frieden schlecht. Trotzdem gilt das Motto: Solange verhandelt wird, wird nicht geschossen. Thorsten Teichmann berichtet.
Noch bevor das erste von drei Treffen in der jordanischen Hauptstadt überhaupt begann, schrie die palästinensische Hamas-Organisation schon aufhören. Die Hamas regiert im Gazastreifen und ist nicht an Gesprächen beteiligt. Sie hält das Sondierungstreffen zwischen Palästinensern und Israelis in Amman für einen großen Fehler, wie Sprecher Abu Suri erklärt. Die einzige Seite, die davon profitiert, ist die israelische Besatzungsmacht, die ihr Bild reinwaschen will im Angesicht des arabischen Frühlings. Wir in der Hamas fordern die palästinensische Autonomie auf, diese Art von Treffen zu boykottieren. Sie sind politisch gefährlich. Die Gespräche sind vor allem kompliziert und gehorchen offenbar einer ausgeklügelten Choreografie. Beim ersten Treffen in Amman kamen der jordanische Außenminister und die Vertreter des sogenannten Nahostquartetts zusammen. Danach der Außenminister sowie die palästinensische und israelische Delegation. Schließlich beraten die Delegationen allein. Worüber? Das konnte der palästinensische Verhandlungsführer Erekat vor seiner Abreise nach Jordanien nicht sagen. Wir sollten keine zu großen Hoffnungen haben. Ich habe keine Ahnung, ob die israelische Seite etwas Neues mitbringt oder ob sie ihre Position vorstellt oder ob sie bereit ist, den Siedlungsbau zu stoppen und die Grenzen von 1967 zu akzeptieren, um Verhandlungen wieder aufzunehmen. Irgendetwas, und das ist offenbar auch der Verdacht der Hamas, muss die internationale Gemeinschaft der palästinensischen Führung aber versprochen haben, um sie sozusagen nach Amman zu locken. Oder war es vielleicht allein Druck der US-Regierung, der die Palästinenser ihre Reisetaschen packen ließ? Gestern war der Nahostgesandte der US-Regierung Hale noch einmal bei Präsident Abbas in Ramallah. Denn dem Nahostquartett, also der internationalen Gemeinschaft, läuft die Zeit davon. Bis Ende Januar sollen die Konfliktparteien direkte Gespräche aufnehmen, hatten US-Außenministerin Clinton und die EU-Außenbeauftragte Ashton versprochen. Doch die Voraussetzungen dafür gibt es nicht. Israel will verhandeln, ohne aber vorher auf die Palästinenser zuzugehen, wie Verteidigungsminister Barak sagt. Wir erwarten wirklich, dass die Palästinenser ihre Vorbedingungen fallen lassen und dass beim Treffen in Amman der Weg für Verhandlungen freigemacht wird. Präsident Abbas aber besteht darauf, dass Israel internationale Beschlüsse anerkennt, sich zur Zwei-Staaten-Lösung bekennt und den Bau jüdischer Siedlungen auf besetztem Gebiet stoppt. Wenn Sie dem zustimmen, beginnen wir umgehend mit Verhandlungen. Wenn Sie es nicht tun, bleibt Zeit bis 26. Januar. Danach können wir Maßnahmen ergreifen. Aber wir werden jetzt noch nicht darüber sprechen. Die Pläne sind noch nicht fertig, aber es könnte schwierig werden. Drohungen liegen Abbas einfach nicht. Vielmehr hat die jordanische Seite bereits angekündigt, dass es nach den ersten Sondierungsgesprächen noch weitere Treffen geben könne.
Thorsten Teichmann berichtete. Wer gebildet ist und mutig in Somalia, der versucht sein Glück im Ausland. Von dem Geld, das er dort verdient, unterstützt er auch seine Verwandtschaft zu Hause. Ohne die Zahlungen somalischer Auswanderer wäre die Lage in dem ostafrikanischen Land noch verzweifelter, als sie ohnehin schon ist. Doch jetzt stoppt die US-Bank, die bisher die Überweisungen durchführte, den Zahlungsverkehr mit möglicherweise weitreichenden Folgen für die Somalier. Antje Diekanz berichtet.
Der Scheck kam jeden Monat. Etwa 100 Dollar schickte daher Gibril regelmäßig an seine Familie in Mogadischu. Für den Somalier, der in den USA lebt, war das nicht viel. Doch für seine Mutter und die übrigen Verwandten war das Geld überlebenswichtig. Genug, um Essen zu kaufen. Aber jetzt wird der monatliche Geldsegen ausbleiben. Die US-Bank, die bisher die Überweisungen durchführte, will mit Somalia keine Geschäfte mehr machen. Dahir Gibril ist besorgt. Sie haben kein Einkommen, sie haben keine Arbeit. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird, aber sie könnten an Hunger sterben. In Somalia herrscht seit mehr als 20 Jahren Krieg. Es gibt keine funktionierende Regierung und auch kein funktionierendes Banksystem. Für Überweisungen nutzen die Menschen das traditionelle muslimische Hawala-System, das vor allem auf Vertrauen beruht. Jemand zahlt Geld an einen Mittelsmann, der informiert seinen Kontakt in der anderen Stadt, wie hoch die Summe ist und nennt ihm einen Code. Mit diesem Code kann der Empfänger das Geld abholen. Die Minneapolis ansässige Sunrise Community Bank war fast die einzige in den USA, die dieses System nutzte. Die Bank fürchtet, mit den Antiterrorismusgesetzen in den USA in Konflikt zu kommen. Denn das überwiesene Geld könnte auch in den Händen der radikal-islamischen Shabab landen, die einen Großteil Somalias unter ihrer Kontrolle hat. Somalische Auswanderer überweisen Schätzungen zufolge jährlich etwa 2 Milliarden US-Dollar an ihre Verwandten. Ohne das Geld aus Übersee wäre die Lage in dem ostafrikanischen Land noch verzweifelter, als sie sowieso schon ist.
Antje Dikans aus Afrika. Und wir bleiben noch auf diesem Kontinent. Youssou N'Dour ist ein Popsänger dort, weltweit bekannt, in seiner Heimat Senegal aber ein echter Superstar und gleichzeitig ein politisch engagierter Bürger. Insofern kam die Ankündigung des 52-Jährigen, im Februar zu den Präsidentschaftswahlen anzutreten, nicht ganz überraschend. Seine Chancen, sich gegen die herrschende Clique und den greisen Amtsinhaber Abdoulaye Wade durchzusetzen, sind gar nicht schlecht, berichtet unser Korrespondent Alexander Göbel.
Seven Seconds, das ist Youssou N'Dours Duett mit Nini Cherry von 1994. Der Song, der den senegalesischen Sänger in den Pop-Olymp befördert hat. Seitdem ist Youssou N'Dour berühmt, nicht nur in Afrika, sondern rund um den Globus. Als musikalischer Botschafter des Senegal. Als Künstler, der mit afrikanischer Weltmusik auch im Westen ganze Stadien füllt. Doch im Herbst 2011 verkündete Youssou N'Dour überraschend seinen Abschied von der Bühne, vorübergehend. Seitdem brodelte es in der Gerüchteküche. Nun endlich hat der Musiker die Katze aus dem Sack gelassen. Live in den privaten Radio- und Fernsehsendern, die zu seiner Mediengruppe gehören.
Depuis très longtemps, des hommes et des femmes.
Schon lange demonstrieren die Menschen im Senegal für eine bessere Zukunft. Und schon seit Monaten verlangen sie, dass ich ins Rennen um die Präsidentschaft gehe. Ich habe zugehört, ich habe verstanden und ich reagiere nun positiv auf eure Bitte. Ich werde antreten, ich bin Kandidat.
Je suis Kandidat.
Alle wollen, dass ich Politiker werde, hat Youssou N'Dour schon früher mal gesagt. Und hinterhergeschoben, darauf könne die Welt vergeblich warten. Denn als Politiker müsse man lernen zu lügen. Schnee von gestern. Jetzt will er das Gegenteil beweisen. Seine Kandidatur nennt er eine patriotische Pflicht.
C'est vrai. Je n'ai pas fait d'études supérieures.
Es stimmt, ich habe nicht studiert, aber ich bin Unternehmer. Und außerdem bin ich viel gereist und ich habe in der Schule der Welt viel gelernt. Ich will aus dem Senegal ein stolzes Land machen und hart dafür arbeiten. Mein Leben besteht zu 10% aus Inspiration und zu 90% aus Transpiration.
Et de 90% de transpiration.
Die Menschen im Senegal jubeln, denn Youssou N'Dour ist einer von ihnen. Er stammt aus einer ärmlichen Siedlung vor den Toren von Dakar und er will den umstrittenen Präsidenten Abdoulaye Wade ablösen. Den 85-Jährigen, der seit 11 Jahren an der Macht ist und noch einmal antreten will. Nur das Volk will ihn nicht mehr und auch nicht seinen Sohn Karim, der als Nachfolger aufgebaut werden soll. Seit Monaten gehen immer mehr Menschen gegen Wade auf die Straße. Sie haben genug von Machtmissbrauch, Korruption, den ständigen Stromausfällen und den steigenden Preisen für Lebensmittel. Youssou N'Dour ist einer der größten Kritiker des Präsidenten. Doch der Musiker engagiert sich schon lange politisch, kämpft mit Bono und Bob Geldof für Schuldenerlass und fairen Welthandel, organisiert als UNICEF-Botschafter afrikaweite Kampagnen gegen Malaria und hat im Senegal eine Bank für Mikrokredite gegründet. Dass er nun Farbe bekennen und Präsident werden will, für viele Menschen im Senegal ist das nur konsequent.
Je veux et je souhaite.
Ich will ein stolzes Land mit stolzen Menschen, so stolz und stark wie die roten Löwen der Savanne, die wir in unserer Nationalhymne besingen. Auf geht's, packen wir die erste Wahlrunde an. Gott segne den Senegal.
Dieu bénisse le Senegal.
Und wer weiß, sollte Yusundur es tatsächlich im Februar schaffen, dann müsste er doch nochmal auf die Bühne, als singender Präsident. Und Nini Cherry ist dann bestimmt auch dabei.
Das war das Echo des Tages heute mit Jürgen Hanefeld. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.